Ja, heute geht's weiter mit der Predigtreihe vom Simon zum Petrus. Wir hatten bisher erst zwei Teile dieser Predigtreihe, einmal vom Fischer zum Menschenfischer und dann vom Boot ins Wasser. Und heute nun in der Reihe vom Simon zum Petrus die Predigt vom Simon zum Petrus. Also jetzt ist es vertauscht, wie ihr seht, ne? Also oben ist die Predigtreihe und unten ist das Thema. Ist ja klar. Ja. Ich habe wieder Handouts ausgeteilt, die ihr gern mitnehmen könnt, aber falls es ist nur jeder zweite Platz bedacht worden, falls ihr keins mitbekommt, ihr könnt das auch in der App nochmal nachlesen. Dort habe ich das reingestellt und das ist dazu gedacht, dass ihr die ganze Woche noch mit diesem Thema weiter umgehen könnt. Diese Fragen, die jetzt noch weggeknickt sind, die für die Woche bestimmt sind, also braucht ihr jetzt noch nicht angucken, dann könnt ihr die einfach bedenken und bearbeiten. Ich lese den Text oder den Anfang des Textes, der dieser Geschichte vom Simon zum Petrus zugrunde liegt. Und der steht in Matthäus 16, die Verse 13 bis 16 lese ich vorerst. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Einige halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie, andere für Elia und wieder andere für Jeremia oder einen der alten Propheten. Und ihr, fragte er weiter, für wen haltet ihr mich? Du bist der Messias, erwiderte Simon Petrus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ich habe mich gefragt, was ist so besonders an dieser Aussage? Du bist der Messias oder in anderen Übersetzungen heißt es, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist doch selbstverständlich, ist doch klar. Deswegen sind doch Petrus und die anderen Jünger Jesus nachgefolgt, weil sie der Überzeugung waren, das ist der Messias. Was ist so besonders an dieser Aussage? Und das sieht man nur, wenn man sich die ganze Geschichte, die ganze Episode anschaut. Und außerdem wird dort noch ein Bezug hergestellt zu einer späteren Episode. Also erstmal scheint das ein heftiges Bekenntnis zu sein, was Petrus hier loslässt. Du bist der Messias, der verheißene Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und man muss wissen, dass hinter dieser Aussage mehr steckt als einfach nur eine Erkenntnis. Es ist deswegen so heftig, weil da viel mehr drin steckt. Es ist nämlich auch ein Anerkenntnis, nicht nur eine Erkenntnis, sondern auch ein Anerkenntnis dessen, was Jesus ist. Und noch mehr, es ist auch ein Bekenntnis. Und so wird es ja auch überschrieben in vielen Bibelübersetzungen, das Bekenntnis des Petrus. Petrus bekennt, du bist der Messias, du bist mein Messias. Die Pharisäer, die haben ihm dieses Anerkenntnis verweigert. Zum Beispiel direkt vor unserer Geschichte haben sie das immer wieder, nicht nur dort, immer wieder geleugnet, dass Jesus der Messias ist. Und das teilweise wider besseren Wissens. Sie haben es gesehen, was der Messias für Wundertaten getan hat, dass er die Verheißung erfüllt hat, die auf ihn ausgerichtet waren. Und trotzdem haben sie ihn nicht anerkannt. Wisst ihr, man kann an Jesus glauben, ohne an Jesus zu glauben. Klingt ein bisschen komisch. Man kann an Jesus glauben, ohne an Jesus zu glauben. Es gibt mehrere Formen, nicht wirklich an Jesus zu glauben. Ganz klar ist die Form, dass man Atheist ist. Dann glaubt man nicht an Jesus. Dann glaubt man nicht an Gott. Atheisten glauben, dass es nichts Übernatürliches gibt. Also sie glauben nicht an die Existenz Gottes, an die Existenz Jesu. Aber man kann auch Jesus ablehnen. Man kann wissen, es gibt ihn, so wie die Pharisäer und Zöllner, und trotzdem ihn ablehnen. Obwohl ich weiß, dass es ihn gibt, will ich ihm nicht nachfolgen. Ich will nicht, dass das eine Rolle in meinem Leben spielt. Und dann gibt es noch so eine weitere Stufe des Nichtglaubens, nämlich, ich nenne ihn mal den praktischen Atheismus. Es gibt einen theoretischen Atheismus, dass man nicht glaubt, dass man meint zu wissen, es gibt keinen Gott. Aber es gibt auch einen praktischen Atheismus. Ich lebe so, als gäbe es Gott nicht. Das ist praktischer Atheismus. Das kann bewusst sein, dass ich bewusst, obwohl ich an Jesus glaube, ihn ausklammer aus bestimmten Bereichen meines Lebens oder aus meinem Alltag, vielleicht nur sonntags, ihm richtig nachfolge. Aber es kann auch unbewusst sein, dass mir das irgendwie wegrutscht, dass der Alltag und das Leben mich so in Anspruch nimmt, dass ich gar nicht bewusst Jesus nachfolge. Und dann gibt es natürlich auch den Glauben schlechthin, nämlich eine echte, eine konsequente Nachfolge diesem Jesus nach. Und dann gibt es natürlich auch viele verschiedene Zwischenformen oder auch immer wieder an Lebensabschnitten hängende Formen des Glaubens. Und was Petrus hier meint, wenn er sagt, du bist der Messias, ist, ich möchte dir echt und konsequent nachfolgen. Koste es, was es wolle. In der Parallelstelle in Johannes 6, Vers 68, da antwortet Petrus ein bisschen anders. Da sagt er, Herr, wohin sollen wir gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Dir allein möchte ich nachfolgen. Und was diese konsequente Nachfolge meint, das sehen wir gleich in meinem letzten Punkt, den ich, meinen dritten Punkt, den ich hinten anstelle. Nun aber erst die Verheißung. Ich lese weiter, Vers 17. Darauf sagte Jesus zu ihm, wie glücklich bist du, Simon Bar-Jona, oder anders übersetzt, weil es heißt genau dasselbe, Sohn des Jonas, Simon, Sohn des Jonas, du bist glücklich, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart, von einem Menschen konntest du das nicht haben. Jeder, der an Jesus glaubt, jeder, der an Gott glaubt, ihn erkennt, ihn anerkennt und vor allem auch ihn bekennt, der kann sich niemals selbst auf die Schulter klopfen. Das ist immer Offenbarung. Das ist immer vom Heiligen Geist eingegeben. Das hat dir der Vater durch den Heiligen Geist offenbart. Vers 18. Deshalb sage ich dir jetzt, oder in anderen Übersetzungen heißt es, ich aber sage dir, das ist wichtig, was jetzt kommt, ich sage dir jetzt was Wichtiges, Und die Betonung liegt hier auf dir. Ich sage es dir, dir ganz persönlich. Deshalb sage ich dir jetzt. Jemand anderem mit diesem Bekenntnis sage ich was anderes, aber dir sage ich jetzt dieses. Eine spezielle Berufung, die jetzt folgt. Vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt von Simon dem Großen. Ich bin Simon der Kleine. Was ist unsere spezielle Berufung? Welche Berufung haben wir? Hier wird die Berufung des Petrus genannt. Vers 18b. Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und keine Todesmacht wird sie jemals vernichten. Du bist Petrus. Simon bekommt einen neuen Namen. Deswegen ja auch diese Predigtreihe, deswegen ja auch dieses Predigtthema. Und dieser neue Name bzw. die Berufung wird geknüpft, verknüpft, eng verknüpft mit diesem neuen Namen, nämlich dem Namen Petrus. Und in vielen Kulturen ist das heute noch genauso. Wenn man zum Glauben kommt, wenn man sich taufen lässt, wenn man sich zu Jesus bekennt, dann bekommt man einen neuen Namen. Simon hat den Namen Petrus bekommen. Und in diesem Namen steckt Berufung, steckt Verheißung. Und Petrus' Berufung ist es also, ich werde meine Gemeinde auf dir, der du der Fels der Gemeinde bist, der Petrus der Gemeinde bist, denn Petrus heißt nichts anderes als Fels, ich werde diese Gemeinde auf dich bauen. Also Petrus' Berufung ist, Leiter der Urgemeinde zu werden, Leiter, der noch im Begriff zu entstehen, begriffenen Gemeinde ist. Und das ist erst Pfingsten geschehen. Erst zu Pfingsten ist diese Gemeinde entstanden. Aber hier wird jetzt schon festgelegt, du Petrus wirst diese Gemeinde leiten. Und Vers 19, ich werde dir die Schlüssel zu dem Reich geben, in dem der Himmel regiert. Du leitest die Gemeinde und durch diese Gemeinde, zu der du als Leiter die Schlüssel hast, können Menschen hinzukommen, indem sie durch die Tür bzw. durch Türen hineingehen in diese Gemeinde und diese Türen kannst du aufschließen. Menschen können hineingehen in das Reich Gottes, in das Himmelreich, wie es hier genannt wird, oder in die Königsherrschaft Gottes, in das Reich Gottes. Und dann heißt es weiter, was du auf der Erde bindest, wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Petrus bekommt als Leiter der Gemeinde, als der, der seiner Berufung folgt, bekommt er auch das nötige Handwerkszeug, die nötige Ausstattung. Die Bedeutung der Ausdrücke binden und lösen, was du binden wirst, wird gebunden sein, was du lösen wirst, wird gelöst sein, die sind so ein bisschen umstritten. Manche deuten sie auf die Lehrautorität von Petrus, also dass er quasi verbieten und erlauben kann. Andere deuten sie eher auf die Gemeinde, dass Petrus ausschließen kann und aufnehmen kann. Und wieder andere deuten das auf vergeben und die Vergebung verweigern. Eventuell dadurch, dass verkündigt wird oder eben auch nicht verkündigt wird, nämlich das Evangelium. Wenn du eine spezielle Berufung bekommst und jeder von uns bekommt einen neuen Namen, bekommt eine Berufung, dann kriegst du auch das nötige Handwerkszeug, um diese Berufung auszuüben. Das war das heftige Bekenntnis des Petrus, wo er auch seinen Namen dann bekommen hat. Und nun direkt danach sieht man, dass Petrus eben nicht der unfehlbare Papst geworden ist. Auf den beruft sich ja das Papsttum, auf diese Bibelverse. Sondern dass er direkt hineintappt in eine menschliche Falle. Und, na, will nicht. Und wir sehen eine heftige Reaktion. Ich lese Vers 21. Von der Zeit an begann er ihnen klarzumachen, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ratsältesten, den hohen Priestern und Gesetzeslehrern vieles erleiden müsse. Ich muss getötet werden, sagte er, und am dritten Tag werde ich auferweckt. Jesus sagte den Jüngern nun, was es bedeutet, der Messias zu sein. Das macht er ihnen hier deutlich. Ich werde nach Jerusalem gehen, ich werde dort gefangen genommen, ich werde dort gekreuzigt und ich werde am dritten Tage auferstehen. Das ist das, was der Messias tun muss. Deshalb bin ich ja da, sagt Jesus. Das bedeutet das, was Petrus gerade bekannt hat. Ich bin der Messias und ich werde ans Kreuz gehen und am dritten Tage auferstehen. Aber Petrus scheint das, was er gerade bekannt hat, nun schon wieder vergessen zu haben. Vers 22, da nahm Petrus ihn beiseite und fuhr ihn an, niemals, Herr, das darf auf keinen Fall mit dir geschehen. Hier steht, Petrus fuhr ihn an. In einer anderen Übersetzung steht, Petrus beschwörte Jesus. Das darf dir auf keinen Fall passieren. Niemals. Du sollst das nicht tun. Du sollst nicht das tun, was du tun sollst. Du sollst nicht das tun, was du tun musst. Du sollst, sagt er quasi indirekt, du sollst nicht der Messias sein, denn dafür bist du ja der Messias. Also er sagt sozusagen genau das Gegenteil von dem, wofür er gerade gelobt wurde, nämlich du bist der Messias. Hier sagt er, du bist nicht der Messias, mach es nicht, sei nicht der Messias. Ist schon heftig, oder? Wie man in so kurzer Zeit genau das Gegenteil sagen kann. Und das steckt in jedem von uns. Jeder von uns kann in das andere Extrem umschwenken. Gerade auch, wenn wir Jesus wieder ganz neu und ganz bewusst und konsequent nachfolgen wollen, dann stehen wir in der Gefahr, wieder in die Nicht-Nachfolge zurückzufallen, in die Bequemlichkeit. Ich will nicht das, was du willst. Ich will meinen eigenen Willen. Das ist mir zu anstrengend, Herr. Dass Petrus hier sagt, sei nicht der Messias, erklärt nun Jesu Reaktion auf diese Aussage von Petrus. In Vers 23, doch Jesus drehte sich zu Petrus um und sagte, jetzt kommt diese heftige Reaktion, geh hinter mich, Satan, geh weg von mir, Satan. Du stellst mir eine Falle, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern von Menschen. Geh weg von mir, Satan. Und hier seht ihr, dass Jesus das als Versuchung identifiziert. Als Versuchung, sein ganzes Erlösungswerk in Frage zu stellen. Tu es nicht. Und deshalb reagiert Jesus so heftig und sagt, geh weg, Satan. Nun müssen wir aber Und das ist mein letzter Punkt. Nun müssen wir noch ein bisschen weiterlesen. Und es folgt eine heftige Forderung. Irgendwie funktioniert das Ding heute nicht. Gut, musst du klicken. Vers 24. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, direkt danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen und er muss sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber meinetwegen verliert, der wird es gewinnen. Denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber das Leben einbüßt? Oder Luther hat es so übersetzt, Schaden nimmt an seiner Seele. Hier wird etwas Heftiges gefordert von Jesus, nämlich konsequente Nachfolge. Das ist das, was Jesus verlangt von Petrus, von den anderen Jüngern, auch von uns. Sein Kreuz auf sich zu nehmen, seine Berufung anzunehmen. Und das ist immer auch mit Entbehrung verbunden. Das hat immer auch was mit Mitleiden zu tun, um Jesu Willen auch einen schwierigen Weg zu gehen. Keine Angst, er ist nicht immer schwierig und er ist auch wunderschön, aber es sind auch solche Teile vorhanden. Ich finde es so schön, dass Jesus hier sagt, der nehme sein Kreuz auf sich, nicht mein Kreuz, nicht mein heftiges, schweres Kreuz von Golgatha, was keiner tragen kann außer ich, sondern sein immer wieder eigenes Kreuz. Und dieses Kreuz, was wir auf uns nehmen sollen, ist immer weniger als Jesu Kreuz. Es kommt da niemals ran. Ihm ähnlicher zu werden, unser Kreuz auf uns zu nehmen, heißt niemals, ihm gleich zu werden. Das werden wir hier auf dieser Erde nicht schaffen. Aber wir sollen unserer Berufung gerecht werden. Wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen. Und für Petrus war das ein besonderes Kreuz. Wir haben es ja gelesen in Vers 19. Du sollst die Gemeinde leiten. Auf dir werde ich meine Gemeinde bauen und keine Todesmacht wird sie jemals vernichten und ich werde dir die Schlüssel und so weiter geben. Das war Petrus Kreuz. Und in Johannes 21, da erneuert er diese Berufung noch einmal. Da sagt er dem Petrus dreimal, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Genau das sei der Leiter meiner Gemeinde. Das ist Petrus Kreuz. Was ist dein Kreuz, was du auf dich nehmen sollst? Zum Schluss noch ein kleines Wortspiel. Jetzt hoffe ich, dass das Ding hier funktioniert, weil dann funktioniert das Wortspiel auch besser. Eine heftige Forderung, bestehend aus einer Herausforderung. Das ist nicht leicht. Das ist außerhalb der Komfortzone, ist ein Wagnis, dann eine Anforderung. Es fordert mich selbst. Ich muss mich abgeben, ich muss mich aufgeben und ich bekomme ihn. Es hat also was mit ganzer Hingabe zu tun. Das wird gefordert, das wird angefordert. Dann ist es auch eine Aufforderung. An jeden von uns ist diese Aufforderung gerichtet. Willst du mir nachfolgen? Und es geht nur so. Es ist ein Erfordernis, ein unbedingtes Erfordernis. Nur so und nicht anders. Nur so kannst du mein Jünger sein. Und dann bekommst du aber auch eine Beförderung. Nämlich du bekommst alles geschenkt was ich dir verheißen habe. Du kannst deine Berufung leben, aber du bekommst noch viel mehr geschenkt, nämlich das ewige Leben. Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Jesus Nachfolge ist für uns Menschen der einzig sinnvolle Sinn im Leben. Alles andere verblasst dagegen. Die wahre Bestimmung eines Menschen ist, Jesus nachzufolgen, ihn zu ehren und ihn zu leben. Deswegen schließe ich mit der schon erwähnten Parallelstelle aus Johannes 6, Vers 68. Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Ich möchte dir nachfolgen im Leben, im Sterben und im ewigen Leben. Amen. Und das möchte ich jetzt gemeinsam mit uns beten. Herr, ich möchte dir folgen. Ich möchte dir nachfolgen im Leben, im Sterben und im ewigen Leben. Amen.